Herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika. Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer.
Hallo und herzlich willkommen zum South Traveler Podcast. Lange ist es her, dass ich eine neue Folge hier im Podcast veröffentlicht habe und umso mehr freue ich mich, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Und ja, es wird in den nächsten Wochen einiges Neues zum Thema Lateinamerika hier erscheinen, denn ich hatte aufgrund der Corona-Krise ja ordentlich Zeit, neue Folgen aufzunehmen und mir interessante Gäste mit ins Boot zu holen. Und ja, die erste Folge nach der langen Pause, die ist ein Gespräch mit dem lieben Stefan von Travel on Boards. Stefan ist leidenschaftlicher Surfer und auch leidenschaftlicher Reisender. Und er war schon in vielen Ländern Zentral- und Südamerikas unterwegs und hatte natürlich auch immer sein Surfbrett mit im Gepäck. Von daher geht es um das Thema Surfen in Lateinamerika. Und ich hoffe, dass dir diese Folge gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des South Traveler Podcast. Ich habe heute den Stefan vom Blog Travel on Boards zu Gast. Auf seinem Blog berichtet Stefan über seine Leidenschaft, das Surfen und den Brettsport als Lifestyle, sowie natürlich über seine Reisen mit Board im Gepäck. Und Stefan war schon öfters in Lateinamerika unterwegs und erzählt uns heute von seinen Erfahrungen vor Ort. Und natürlich gibt es bestimmt den ein oder anderen Tipp zum Surfen in Lateinamerika. Hallo Stefan.
Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch, dass du heute mein Gast bist. Ich habe ja eben schon erzählt, ich habe vor 4 Jahren auch mit dem Surfen angefangen, also relativ spät. Ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester mit meinen 42. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt auf deine Tipps zum Surfen in Lateinamerika. Aber stell dich doch den Hörern erstmal selbst vor.
Ja, guck mal, ich bin auch älteres Semester. Ich bin gerade 43 geworden. fühle mich aber natürlich sehr jung. Und ein Grund dafür ist auch das Surfen. Ich habe vor, ich weiß gar nicht, also mit 16, das sind jetzt ja auf jeden Fall ein paar Jahre, habe ich angefangen mit dem Surfen. Ich komme eigentlich vom Bodensee, bin also praktisch am und im Wasser aufgewachsen und meine Eltern sind gesegelt und so. Und habe früh mit Windsurfen angefangen und habe dann irgendwann, als ich in Amerika war, in Kalifornien, einen Wellenreiter entdeckt und habe mir den ausgeliehen für einen Nachmittag und da war es eigentlich um mich geschehen. Und seitdem, ja, bin ich so viel, wie es geht, irgendwie in der Welt unterwegs und gehe Wellenreiten. Da ich jetzt aber leider nicht so gut bin, um damit Geld zu verdienen oder beziehungsweise als Profi Geld zu verdienen, habe ich irgendwann mal angefangen, als Journalist zu arbeiten und bin jetzt freier Journalist. Arbeite in erster Linie für öffentlich-rechtliche oder eigentlich ausschließlich für öffentlich-rechtliche Sender und produziere und mache Dokumentationen. Und wir wohnen in Portugal seit einem halben Jahr, also meine Familie und ich, meine Frau und mein kleiner Sohn, und versucht das auch so ortsunabhängig zu machen und so frei zu gestalten, wie es nur irgendwie geht. Und ja, arbeite im Sommer immer relativ viel in Deutschland und verbringe dann die Winter eben seit einigen Jahren hier in Portugal. Und naja, und jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen länger geworden aufgrund der derzeitigen Situation. Ja. Da will ich mich aber gar nicht beschweren.
Ja, ja. Das klingt ja an einer ganz guten Konstellation. Sommer in Deutschland und Winter dann, wo man gerne möchte und wo die Wellen gut sind.
Ja, das stimmt, genau. Das ist auch immer eine Herausforderung, aber so bisher, die letzten Jahre hat das ganz gut geklappt. Du kennst das ja, glaube ich, selber.
Genau, ja, ich bin ja auch jetzt seit einigen Jahren auch nomadisch unterwegs und arbeite auch viel von meinen Herzensorten, sage ich immer, dazu aus. Das ist zum einen zum Beispiel Mexiko, gerade die Ecke um Tulum und natürlich in Chile. Genau, und da habe ich Gott sei Dank die Möglichkeit, das miteinander zu verbinden, so das ganze Reisen mit dem Arbeiten.
Ja, super. Ja, ich bin nicht mehr nomadisch unterwegs. Das war ich früher tatsächlich mit der Familie hat sich das ein bisschen geändert, aber das ist auch völlig in Ordnung für mich. Also ich war auch, habe auch wirklich gemerkt, dass ich in den letzten, ich weiß nicht, 5 Jahren oder so wirklich auf der Suche nach einem Ort war, nach meinem Herzensort, wie du es nennst, wo ich bleiben kann und wo ich mich wohlfühle. Und das ist Portugal geworden. Und deswegen dieses Nomadentum habe ich so ein bisschen abgelegt. Und wir haben jetzt hier so eine zweite Heimat gefunden und sind da ganz, ganz glücklich. Und ich habe es jetzt auch gar nicht mehr so vermisst, das Reisen. Also Teile davon natürlich schon, aber es war für mich persönlich gefühlt einfach ganz schön anzukommen irgendwie, ne? Und ja, du weißt jetzt selber, dieses Nomadische birgt auch auf jeden Fall große Herausforderungen.
Naja, und um mal ehrlich zu sein, also Reisen und Arbeiten funktioniert ja auch de facto nicht, sondern man muss schon längere Zeit an einem Ort bleiben, um überhaupt sich eine Struktur aufzubauen und irgendwie produktiv zu werden. Also die Leute haben manchmal vielleicht auch eine völlig falsche Vorstellung davon, dass man sagt, man reist da mit dem Laptop jeden Tag irgendwie von A nach B. So ist es also nicht, ne? Sondern man muss schon seinen Ort irgendwie sich aussuchen und dann auch längere Zeit dort bleiben und sich einfach eine entsprechende Infrastruktur aufbauen irgendwo.
Genau, ja, das stimmt.
Cool. Reisen wir mal von Portugal weiter südwestlich nach Lateinamerika.
Ja.
Ein großer Kontinent, aber natürlich auch ein Kontinent, der von viel mehr umschlossen ist. Und da kommen wir natürlich auch zwangsläufig zum Surfen. Aber erstmal stelle ich immer vorab die Frage, was macht für dich denn Lateinamerika so aus und so besonders und was ist der Reiz daran?
Also als Reisender definitiv, dass es relativ einfach ist zu reisen. Ne? Du wirst es kennen, man hat die Auswahl zwischen verschiedenen Bussen, die überall hinfahren zu jeder Zeit und man kann sich abends reinsetzen, schläft 10 Stunden und kommt in einem ganz neuen Land an. Das fand ich irgendwie immer sehr, sehr spannend. Dann natürlich in Zentralamerika ist es so, dass ganz viele Länder nah beieinander sind. Also ich bin einmal, als ich dort war, bin ich an einem Tag war insgesamt in 3 Ländern an einem Tag, habe 2 Landesgrenzen passiert. So, ne? Das gibt's auch sonst nicht so oft, dass man das machen kann. Und diese vielen Länder, die bringen natürlich auch mit sich, dass es einfach ganz verschiedene Menschen gibt, Kulturen und auch die Geschichte. Das fand ich immer super spannend. Das Essen finde ich Hammer eigentlich. Überall, also das geht ja von Hähnchen mit schwarzen Bohnen zum Frühstück bis Ceviche und was weiß ich, was es nicht noch alles gibt. Das fand ich immer ganz toll. Nach dem Surfen hat man immer sehr großen Hunger. Da ist gutes und gesundes Essen immer sehr willkommen. Und als Surfer ist es auch tatsächlich die Vielfalt, ne? Du hast, ich weiß gar nicht, wie lang die Küste ist, wenn man komplett Lateinamerika nimmt, aber das sind auf jeden Fall ein paar tausend Kilometer und da gibt's jede erdenkliche Art und Form von Welle, die man sich nur wünschen kann und Wellen für Anfänger, Wellen für Fortgeschrittene, Wellen für Menschen, die einen Kick haben, Wellen zu surfen, die bei 20 Metern anfangen, also da ist irgendwie alles dabei, warmes Wasser, kaltes Wasser, rechte Wellen, linke Wellen, Sandwellen, also Beachbreaks, Reefbreaks, alles. Also sowohl, ich sag mal, als reisender Surfer ist Lateinamerika und für mich persönlich, ich glaube, da sprechen wir später noch drüber, Zentralamerika einfach hat einen riesengroßen Reiz, weil so viel geboten wird und so viel zu erleben ist und zu entdecken und auch natürlich immer noch es Orte gibt, die noch nicht so wahnsinnig erschlossen sind, ne? Sowohl touristisch als auch aus Surfersicht. Und das hat es für mich einfach immer super spannend gemacht, dahin zu fahren und dort rumzureisen.
Ja, klingt super. Eine Freundin von mir zum Beispiel, das fällt mir gerade ein, die ist relativ häufig in Ayampe in Ecuador und zeigt dann auch immer Fotos oder erzählt davon, dass es eigentlich wirklich kaum Leute da sind oder kaum Touristen da sind und sie wirklich so diesen Ort mehr oder weniger für sich alleine hat und auch natürlich entsprechend auch die Wellen mit den Locals teilt, was natürlich ein ganz schöner Nebeneffekt ist, ne, wenn die Strände nicht so voll sind.
Definitiv, ja.
Ja, wir können uns ja vielleicht mal so ein bisschen durchkämpfen von Nord nach Süd, ne? Ich war bisher schon mal in Mexiko und in Guatemala des Öfteren. Guatemala ist jetzt nicht so die Surf-Hotspot, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen weiter südlich, dann El Salvador und Nicaragua, soweit ich das weiß, ne?
Genau, also, genau, ja, oder
Genau, ja, erzähl ruhig mal über diese Länder, wenn du schon dort warst, ja.
Genau, also ich war in Zentralamerika, glaube ich, in jedem Land außer in Belize, weil das das einzige Land meines Wissens ist, wo es keine Wellen gibt in Zentralamerika. Da gibt es bestimmt auch irgendwo irgendwelche Spots, aber sicher
sich,
nicht.
Eignet sich eher zum Tauchen dann, ja.
Ja, genau. Ja, also angefangen in Mexiko, wahrscheinlich das bekannteste und beliebteste Land bei den Surfern, weil einfach auch, weil es so groß ist und weil es so viele verschiedene Orte gibt, wo man surfen kann. Da ist die Baja California, die ist so ein bisschen als Eldorado der Surfer bekannt. Da ist die Infrastruktur wirklich sehr gering. Da muss man mit einem 4x4 ein kleines Abenteuer angehen, um zu den Wellen zu kommen. Hat dann aber eben auch ja leere Lineups, teilt sich das mit den Pelikanen dort. Und dann gibt's natürlich weiter die Küste runter auch sehr erschlossene Orte, Surf- und touristentechnisch. Aber auch alles einfach dabei. Ne? Und Mexiko, eins meiner absoluten Lieblingsländer dort. Die Menschen sind super, das Essen ist fantastisch und die Wellen, so viel kann man gar nicht surfen, wie es da Wellen gibt. Wahrscheinlich der bekannteste Ort ist Puerto Escondido. Das ist so einer der größten Beachbreaks der Welt. Also Beachbreak, vielleicht ganz kurz für die, die es nicht wissen, das ist einfach eine Welle, die, wie der Name schon sagt, an einem Strand bricht über Sand. Und diese Beachbreaks sind meistens, werden nicht so groß. Das liegt einfach so an dieser Struktur des Bodens, aber das geht jetzt wahrscheinlich zu weit. auf jeden Fall, das ist einer der größten Beachbreaks der Welt. Die Wellen können dort 15, 20 Meter hoch werden und knallen dann auf den Strand. Das ist einer der bekanntesten Orte. Da gibt es nicht nur immer so große Wellen, da gibt es auch andere Surfspots und so. Also da fahren ganz viele Surfer hin. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Ort, wo man gute Zeit verbringen kann, ob Surfer oder nicht.
Genau, ja. Der ist an der Westküste Südmexiko, ne? Im Süden von Mexiko, Westküste, genau, ja. Oaxaca ist das, glaube ich, ne?
Genau, ist der Bundesstaat. Ja. Mhm. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben leider nicht die Zeit, um jetzt alle Spots detailliert durchzugehen. Also, wenn man es auf die Länder runterbricht, Mexiko kann ich nur jedem Surfer empfehlen. Ganz, ganz toll. Man kann sich da auch einfach aussuchen, was man möchte. Möchte man einen Abenteuer-Surftrip oder möchte man das irgendwie organisiert und geplant? Da ist alles mit dabei. Dann ja, geht's weiter. Costa Rica ist natürlich auch wahnsinnig bekannt bei Surfern. Santa Teresa ist da ein Ort, der sehr bekannt ist. Auch das ist ein ewig langer Strand mit ganz, ganz vielen Wellen. Ich glaube, du wirst nachher auch noch die Frage stellen, was ich so empfehle für Anfänger. Das ist auf jeden Fall einer der Orte, die ich empfehlen würde, weil da so der Mix aus entspannten Strandleben, Infrastruktur, Exotik und Surfen. Die Mischung passt da einfach total super.
Ist aber nicht ganz billig, ne? Costa Rica.
Nee, genau. Ja, nee, Costa Rica gilt auch als die Schweiz Zentralamerikas und das kommt nicht von ungefähr. Es ist im Vergleich zu den anderen Ländern relativ teuer tatsächlich, aber kommt auch ein bisschen drauf an, wo man unterwegs ist. Man kann da, glaube ich, also ich habe da zum Beispiel in Costa Rica auch in der Hängematte für $5 die Nacht gepennt. Also das geht auch so.
Kommt immer drauf an, welche Ansprüche man hat.
Ja, genau. Ja, also sonst Costa Rica brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist einfach ein wunderschönes Land. Man kann in Costa Rica auch an der Nordküste, an der Karibikseite surfen. Das ist auch sehr spannend, ist allerdings, würde ich jetzt Anfängern oder die sich nicht so auskennen, nicht empfehlen, weil die Karibik tatsächlich ein sehr anspruchsvolles Revier ist zum Wellenreiten. Die Wellen dort sind sehr heftig, sehr groß und brechen auch meistens über Riff, da wo nicht mehr viel Platz zwischen den nackten Füßen und Riff ist. Also da kann man sich böse verletzen. So, es ist aber natürlich auch ein cooler Ort, um da hinzufahren. Ne? In der Karibik weiß jeder, das ist nochmal ein bisschen besonders und dort surfen zu gehen, ist sehr speziell.
Ich war, kurzer Zwischenstopp, ja. Ich war letztes Jahr in Cozumel und da konnte man auch an der Ostküste konnte man da auch ganz gut surfen. So ein kleiner Tipp, und da gibt es auch Beachbreaks und Die sind zwar nicht so hoch, die Wellen, aber für Anfänger auch ganz gut geeignet. Ja. Und das Wasser ist sehr, sehr warm. Von daher ist es ganz angenehm, ohne Neopren mal in die Wellen zu hüpfen.
Ja, es ist immer, also ne, es ist immer schwierig, pauschale Aussagen zu treffen über Zentral- und Südamerika, weil die Länder einfach so groß und so unterschiedlich sind. Also klar, du wirst in der Karibikseite findest du auch Strände, die sich eignen, definitiv. Aber so im Allgemeinen ist es, wenn man noch nicht so Erfahrung hat, was Surftrips angeht, würde ich das jetzt nicht als allererstes empfehlen, weil es auch manchmal nicht so einfach ist, dort rumzukommen und die Orte zu finden und weil es nicht so konstant ist, ne? Also du kannst jetzt in der Karibik nicht sagen, okay, in den Monaten, da knallt es einfach so, sondern das ist, hängt von der Hurricane Season ab und noch ein paar anderen Faktoren. Deswegen, es wäre jetzt nicht meine absolut erste Anlaufstelle als Anfänger. Aber klar, da gibt es sicher auch Orte, die sich lohnen. Costa Rica, ja, ich habe zwei Länder übersprungen, die mir persönlich wirklich sehr gefallen. El Salvador ist, ja, wirst du wissen, ist noch, steckt noch, ich weiß nicht, kann man sagen, in den Kinderschuhen, was
Ja, kann
Reisen
man
angeht,
sagen,
kann man sagen, ja. Wahnsinnige Wellen. Fantastische Wellen mit teilweise sehr, sehr leeren Line-ups.
Ich glaube,
Ich will da nicht,
ich glaub, was bei
ja.
El Salvador noch so ein bisschen mit reinspielt, ist halt so ich glaube, viele Leute haben Angst einfach vor El
Ja.
Salvador, weil man
Ja.
natürlich da viel Negatives auch hört, ne, in
Ja.
puncto Kriminalität und Gewalt. Gerade diese Maras-Gangs, die sind ja, Maras Salvatrucha und Maras 18 sind ja in Zentralamerika immer omnipräsent, so wenn es um Schlagzeilen geht oder um negative Schlagzeilen geht.
Ja, cool.
Da muss man aber dazu sagen, dass da hauptsächlich auch dann wirklich die lokale Bevölkerung drunter leidet und man als Tourist eigentlich so gut wie keine Berührungspunkte dann mit diesen Menschen hat, ne?
Genau. Ich sage immer, man muss einfach ein bisschen mit Sinn und Verstand reisen. Dann kann man, glaube ich, an fast allen Orten dieser Welt unterwegs sein. Da ist schon ein bisschen was Wahres dran. El Salvador ist was anderes als Costa Rica oder so, was die Sicherheit angeht. Aber das ist jetzt nicht so, dass man da auf die Straße tritt und Angst um sein Leben haben muss. So im Gegenteil. Also man muss da ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen mehr nachdenken, wenn man reist. Man kann nicht einfach morgens aufstehen und sich überlegen, okay, jetzt fahre ich mal da und dahin, sondern da muss man schon sich ein bisschen erkundigen und so. Aber ich hatte eine super Zeit in El Salvador. Die Menschen sind wirklich wahnsinnig gastfreundlich und nett. Und es ist ein spannendes Land, weil es eben noch irgendwie noch nicht touristisch ausgeschlachtet ist. Bei El Salvador möchte ich nur sagen, es hat super Wellen. Ich will da nicht zu viel drüber erzählen. Als Surfer muss man immer so ein bisschen aufpassen, was man ausplaudert. Es gibt so ein paar Regionen und Spots auf der Welt, die muss man am besten einfach selber erleben und nicht zu viel drüber quatschen, sonst werden manche Leute sauer, wenn man da zu viel drüber erzählt. Das ist auch in Ordnung, aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema, ein anderer Podcast.
Ja, ich glaube aber auch, wir Blogger haben so ein bisschen auch die Verantwortung, auch manche Orte irgendwie zu schützen. Und
Definitiv.
ich bin da auch auf dem Zwiespalt. Schreibst du jetzt über diesen Ort oder schreibst du da nicht drüber? Und ich habe mich
Ja.
auch schon an zwei oder drei Orten wirklich dazu entschlossen, die nicht zu erwähnen, weil ich
Nein.
einfach nicht möchte, dass da so viele Leute rumtrampeln, auf Deutsch
Nein,
gesagt.
das
Ja.
stimmt. Ich schreibe so kleine Surfguides und ich stehe da eigentlich immer wieder vor dieser Entscheidung. Und ich habe mir mal irgendwann, als ich damit angefangen habe, einfach die Richtlinie gesetzt, einfach diese sogenannten Semi-Secret Spots oder Secret Spots darüber einfach nicht zu schreiben. Also alles, über was ich schreibe, kann man schon irgendwo irgendwie nachlesen. So, das ist so mein Credo und es ist auch völlig in Ordnung. Also es ist total okay. Aber egal, anderes Thema. Nicaragua, auch ganz tolles Land. Ganz viele tolle, bekannte Orte auch zum Surfen.
El Tunco.
Genau. Jetzt fällt es mir natürlich der andere Name. Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Popoyo ist so ein Ort in Nicaragua, der sich anbietet. Auch tolle Wellen. Nicht ganz so leer tatsächlich, weil viele Amerikaner da hinfliegen und da surfen gehen. Aber lohnt sich auf jeden Fall definitiv auch. Ja, Costa Rica hatten wir eben schon. Panama, auch eins meiner absoluten Lieblingsländer, was Surfen angeht, sowohl an der Pazifikküste ganz viele Orte, ganz viele tolle Orte, wo man surfen gehen kann. Und auch da die Karibikseite sehr empfehlenswert. Bocas del Toro ist vielleicht ein Begriff, den einige kennen werden, auch einige Backpacker. Das ist so eine kleine Inselwelt auf der Karibikseite und da gibt's fantastische Villen tatsächlich und man hat dieses Island-Feeling. Also man fährt irgendwie mit diesen kleinen Boot-Taxis durch die Gegend und ja, kommt vom Surfen und kann irgendwie sein Sunset-Bier auf diesen Holzhäusern, die ins Wasser rausgebaut sind, trinken und so. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spezieller Ort, der allerdings auch tatsächlich in den letzten 3 bis 5 Jahren diesen berühmten Schritt vom Geheimtipp zum überhaupt gar nicht mehr Geheimtipp gemacht hat. Ich war das letzte Mal, glaube ich, ist jetzt auch schon wieder 3 Jahre her und da war es wirklich schon sehr an der Grenze und ich habe mir jetzt erzählen lassen, dass das jetzt tatsächlich einfach genau diesen Schritt gemacht hat und ja, immer noch, glaube ich, ein spezieller Ort und als Surfer super spannend. Da allerdings muss man sich dann wirklich einen guten Plan machen, weil da ist meistens so von Dezember bis Februar ist da die Wellensaison, ziemlich genau sogar und den Rest der Zeit ist es wirklich einfach flach. Das gibt es manchmal bei Surforten. Die funktionieren nur so ein paar Monate im Jahr. Es gibt, glaube ich, im Juni noch mal so ein kleines Fenster, wo was geht. Aber wenn man da irgendwie heiß auf Wellen ist und im April anreist, dann kann man wirklich großes Pech haben. Ansonsten kann ich das sehr empfehlen.
Gut zu wissen.
Ja, ja, das ist so Zentralamerika. Ich finde Zentral- und Südamerika wirklich absolut faszinierend. Wenn ich mich entscheiden müsste, was ich zum Glück nicht muss, aber würde ich Zentralamerika nehmen, einfach weil die Vielfalt gegeben ist und man so viele verschiedene Länder bereisen kann. In Südamerika dauert das manchmal ein bisschen länger als nur ein paar Stunden von einem Land ins andere zu kommen.
Das stimmt. Und ich glaube, da ist es auch natürlich so, dass du nicht nur speziell zum Surfen hinfährst, sondern natürlich auch was erleben willst. Und, ja. Dann ist natürlich, sage ich mal, Zentralamerika auf jeden Fall so die bessere Wahl, weil du in kürzerer Zeit halt mehr sehen kannst, ne, als wenn du jetzt wirklich du sagst, okay, ich wähle Peru, mach dann eine Woche Surfurlaub, hast aber dann nur noch wirklich 2 Wochen, um zum Beispiel das Land dann zu entdecken, was halt dann auch wesentlich zu kurz wäre. Ne?
Genau. Und Zentralamerika ist auch noch, dass du an vielen Orten, wie jetzt zum Beispiel Mexiko oder Nicaragua, Costa Rica und so, kannst du in Boardshorts surfen oder in Bikini. Wer schon mal surfen war, weiß, dass das gar nicht so unattraktiv ist, weil wenn man sich wirklich jedes Mal in diesen Neopren rein- und rausquälen muss, dann ist das wirklich ein absolutes Plus, wenn man irgendwo ist, wo man einfach nur in die Hose hüpft oder in den Bikini hüpft und dann ins Wasser geht und das Wasser ist natürlich auch dementsprechend dann warm. Und Warm- und Kaltwassersurfen ist tatsächlich auch nochmal so ein kleiner Unterschied, sowohl für die, die es schon sehr gut können, das ist aber jetzt vielleicht so ein bisschen zu spezifisch für Anfänger, liegt irgendwie auf der Hand, ne? Also wenn ich surfen lerne, dann von 2 Stunden surfen liege ich 1 Stunde und 59 Minuten im Wasser. Und wenn das Wasser warm ist anstatt kalt, dann hilft das natürlich meiner Motivation und meinem Wohlbefinden.
Wollte ich gerade sagen, das ist auf jeden Fall motivierender, als sich alles abzufrieren. Genau. Ja.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich noch ein so gravierender Unterschied zwischen den beiden Orten.
Ja, sehr cool. Also du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht, mal wieder Zentralamerika ausgiebig zu bereisen, wenn es wieder möglich ist. Genau, ja. Kommen wir mal ein Stückchen weiter südlich, nach Südamerika. Was gibt es da für spezifische Unterschiede bei den Ländern?
Kolumbien, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass es da Wellen gibt, sehr sicher, bloß da ist zum Beispiel Cali und Medellin ist da an der Küste. Und da, ehrlich, ich war noch nicht in Kolumbien. Doch, ich war einmal für ein paar Stunden in Kolumbien. Aber ansonsten kenne ich mich in Kolumbien nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie das ist. Aber es wäre tatsächlich vielleicht mal spannend, da hinzufahren und nach Wellen zu suchen.
Ja, ich habe tatsächlich auch noch keine wirklichen heißen Tipps bekommen zum Surfen in Kolumbien, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, ist die Frage. Ist wirklich eine gute Frage. Liegt das an den Gegebenheiten vor Ort oder gibt es wirklich keine Welle? Also meine Erfahrung ist, egal welches Land du auf dieser Welt nimmst, sobald es eine Küste gibt, gibt es auch Wellen. Vielleicht nur manchmal an einem Tag pro Jahr, aber es gibt definitiv Wellen und deswegen, ich kann mir schwer vorstellen, dass es in Kolumbien keine Wellen gibt.
Ja, Kolumbien hat ja auch echt eine relativ lange Pazifikküste auch, also da müsste es bestimmt irgendwo Welle geben.
Ja, definitiv. Es kann sein, dass das liegt so ein bisschen in der Abdeckung von Zentralamerika. Ne? Wellen entstehen, das sind diese sogenannten Swells, ich weiß gar nicht, wie sagt man, Brandungen auf Deutsch wahrscheinlich, also Brandungen, die durch Wind entsteht und dann an die Küsten getragen wird, das sind die Wellen sozusagen und die kommen da in erster Linie aus Norden und Kolumbien liegt so ein bisschen in der Abdeckung von Panama oder Zentralamerika, es kann sein, dass da nicht so viel ankommt, aber egal, vielleicht guter Surftrip für die Zukunft, vielleicht mal irgendwie. Also los geht's meines Wissens in Ecuador.
Montanita.
Genau, Montanita ist, glaube ich, ein Begriff. Und ja, noch nicht ganz so überlaufen, zumindest als ich da war. Die Wellen sind nicht ganz so konstant und vielleicht auch nicht so Weltklasse, aber lohnt sich definitiv.
Ja, Peru. Montanita ist ja mittlerweile so ein bisschen so ein Partyort geworden, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Fahren halt viele dahin, um halt wirklich so ein bisschen die Sau rauszulassen. Auch. Auch das ist so ein bisschen auch vielleicht, wie du vorhin erzählt hast, ne? Gerade so die letzten zwei, drei Jahre hat das wirklich extrem zugenommen.
Okay. Ja, kann sein. Mir hat das ja sehr gut gefallen. Bei mir ist das aber auch schon ein paar Jährchen her tatsächlich, dass ich da war. Also und damals war das auch schon so. Da konnte man auf jeden Fall gut feiern, erinnere ich mich. Und das wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein anderes Niveau erreicht haben. Ja, Peru, ja, wow, wahnsinnig lange Küstenlinie. Es ist tatsächlich ein Riesenunterschied, ob man im Norden Perus surfen geht oder im Süden. Je weiter südlich du kommst, umso kälter wird's und umso heftiger werden die Wellen, jetzt mal so ganz pauschal gesprochen. Viele Orte, die wirklich kaum erschlossen sind, auch noch tatsächlich ein Abenteuertrip.
Weiß jetzt nicht, ist glaube ich in Peru nur die längste Linkswelle der Welt, ne? Bei Huanchaco ist das glaube ich, ne? Wo man irgendwie 3 Kilometer, glaube ich, wenn man es schaffen sollte,
genau.
Theoretisch nach links surfen könnte.
Ja. Ja. Ist gut, dass du das ansprichst, ich hätte es mich nicht getraut, Chicama ist die Welle, gilt als die längste Welle der Welt. Ich glaube, vor 5 Jahren oder so hätten wir das jetzt erwähnt, dann hätten wir auf jeden Fall ganz üble E-Mails bekommen. Ich weiß nicht, inzwischen, es gibt da auch jetzt schon Surfcamps und so, also das ist eigentlich überhaupt gar kein Geheimtipp mehr. Ja. Ja, wahnsinniger Ort, unglaublich. Also als ich damals dort war, war das noch nicht so wirklich bekannt. Ich war damals mit ein paar Brasilianern unterwegs, die waren da schon mal und wussten so ungefähr, wo es ist. Und wir haben dann einen Taxifahrer ausfindig gemacht, der hat sich sein Wissen sehr gut bezahlen lassen und hat uns dann dahin gebracht. Und da war tatsächlich noch gar nichts, außer so ein paar Fischerhütten und ein paar Familien, die da gewohnt haben. Und als Surfer, es gibt, keine Ahnung, wenn ich so meine 3 Erlebnisse oder prägenden Erlebnisse als Surfer aufzählen müsste, dann ist das sicher eins davon, weil das ist wie am Computer designt, diese Welle. Es ist unglaublich. Die bricht tatsächlich über Kilometer und einfach perfekt. Also wie am Schnürchen gezogen, wie am Computer designt tatsächlich. Und ja. Du musst da irgendwie rauslaufen, der Küste entlang, springst da ins Wasser und ja, wenn du es gut machst und Glück hast, dann gehst du 3 Kilometer später.
Und die Kondition. Ja.
Genau, und das ist wirklich, das ist extrem, weil die Strömung ist dort so extrem, durch diese lange, langgezogene Bucht gibt's da so eine krasse Strömung. Also du springst ins Wasser und entweder wirst du diese 3 Kilometer runtergetrieben oder erwischt halt eine Welle und das ist bisher tatsächlich das erste und einzige Mal, dass ich aus einer Welle rausgegangen bin, weil meine Oberschenkel so sehr gebrannt haben, dass ich nicht mehr konnte. Und das ist als Surfer ein unfassbares Erlebnis, tatsächlich wirklich unglaublich. Chicama, ja, also ganz, ganz krasser Ort in Peru, den man sich sehr gerne mal angucken kann, wenn man dort ist.
Klingt spannend. Ja, ich habe das erste Mal davon gelesen bei Andreas Brenn in dem Buch
Ja.
Borderlands.
Naja,
Er
genau.
hatte das damals auch erwähnt, genau.
Ja.
Ja, sehr cool. Ja, Peru, unglaubliches Land, ne? Unglaubliche Vielfalt auch. Man sagt ja auch, oder Peru spricht ja von sich selbst als das reichste Land der Welt, weil es einfach wirklich alle Landschaften, die es auf der Welt gibt, eigentlich miteinander vereint.
Ja.
Und unter anderem halt auch eine sehr, sehr schöne Küste.
Genau, sehr spezielle Küste, ne? Also sehr, sehr trocken
Ja.
und also Wüste trifft auf Meer auch speziell, definitiv, ja.
Genau, und das hat man zum Beispiel auch im Norden von Chile zum Beispiel, ne?
Ja,
Weiß nicht, ob du
genau.
da schon unterwegs warst.
Ja, in Chile, also ich bin damals tatsächlich auf meiner ersten Lateinamerika-Reise bin ich in Mexiko in Bus gestiegen und in Santiago de Chile wieder ausgestiegen, so mehr oder weniger. Und ja, war auch im Norden von Chile. Genau, unterscheidet sich jetzt landschaftlich gar nicht so sehr von Peru, wird einfach tatsächlich aus Surfersicht gesehen einfach immer kälter. Und teilweise noch herausfordernder, die Wellen zu finden und dann auch richtig zu treffen, ne? Also bei Wellen ist ja wirklich, sind so viele Faktoren entscheidend, dass man wirklich gute Wellen bekommt. Und das ist in Chile tatsächlich nicht immer ganz einfach, das zu lesen anhand der Wettervorhersage und des Forecasts, also der Wellenvorhersage. Und das ist auf jeden Fall ein herausforderndes Land, was das Surfen angeht, aber dann natürlich auch sehr, die Belohnung ist groß, auf jeden Fall.
Ja, ich hatte in Chile eine meiner schönsten Erfahrungen, weil ich dort in einem Hostel übernachtet habe in Pichilemu. Also
Ja,
Pichilemu
genau
ist
da.
ein Surfort südlich von Santiago, südwestlich, genau,
Südwestlich,
von
ja.
Santiago. Ist ganz bekannt wegen Punta del Lobos, diesem Big Wave Surfspot.
Genau.
Und ja, ich war in diesem Hostel und habe mich so ein bisschen mit dem Besitzer unterhalten. Der meinte so, ja, ich habe auch einen Schwager, der surft auch. Und dann sage ich so, ja, okay, wer ist denn das? Ja, das ist Ramon Navarro. Also wer so ein
Ah,
bisschen in der
okay.
Surfszene auskennt, weiß, Ramon Navarro ist ein absoluter Le Big Wave-Legende, kann man schon sagen, ne? Chilenischer
Ja,
Surfer. Ja, und er kam dann auch wirklich 2 Tage später und hat ihn besucht. Und ja, hab dann ein Foto mit ihm gemacht und war sehr, sehr stolz auf dieses Bild,
krass,
weil das auch eine Dokumentation ist, A Fisherman's Son. Können wir auch gerne
ja,
mal
genau.
vielleicht in die Shownotes packen, die mich sehr,
Ja.
sehr geprägt hat, so,
Ja.
was so möglich ist, wenn man wirklich was erreichen möchte, ne?
Ja. Definitiv unglaublicher Typ, ja. Also ich kenne ihn leider nicht persönlich, habe auch nur diese Doku gesehen und sehr beeindruckend. Also all die Typen, die diese Wellen ab, weiß ich nicht, 5 Meter reiten, sind irgendwie auf ihre Art und Weise beeindruckend. Aber stimmt, bei ihm ist der Hintergrund nochmal sehr speziell, ne? Weil er,
Ja, weil er kommt
ja,
aus einer
also
armen
muss,
Familie, genau, und
genau, ja.
setzt sich auch
Ja.
heute sehr, sehr stark für den Umweltschutz an Chiles Küsten ein. Ja,
Genau.
ein sehr inspirierender Mensch, ja.
Ja, das stimmt. Aber tatsächlich, Pichilemu wäre auch wäre jetzt mein Tipp gewesen, weil es tatsächlich relativ einfach ist, dahin zu kommen und auch vor Ort die Infrastruktur einfach für Surfer relativ einfach ist. Du hast viele Surfspots, die relativ nah beieinander, also fußläufig sind, mehr oder weniger. Wobei ich erinnere mich gerade, dass ich einmal beinahe einen Hitzeschlag bekommen hätte dort, weil ich die Idee hatte, mittags um 13 Uhr ohne viel getrunken zu haben, zum Surfspot zu latschen. Und da habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich gehe mal lieber wieder zurück in den Schatten und trinke was. Ja, aber viele Surfspots nah beieinander und auch also für verschiedene Level, du hast es eben gerade gesagt, Punta Lobos, sollte man jetzt nicht unbedingt sich probieren, wenn man Anfänger ist, das kann
Nein.
böse enden. Aber es gibt auch tatsächlich super, super Wellen, um zu üben. Und ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es ist, glaube ich, 1 Stunde oder so mit dem Bus von Santiago weg oder
Ja,
zwei,
genau,
irgendwie
ungefähr so,
sowas.
ja,
Also
knapp 2 Stunden, genau.
ja,
Ja.
nicht so dramatisch und ja, das
Eignet
kann man auf jeden Fall empfehlen.
sich auch super für einen Wochenendausflug, wenn man
Ja.
in der Hauptstadt ist, in Santiago, und einfach mal, ne, ein
Genau.
bisschen raus möchte aus der
Ja.
Großstadt, dann eignet sich das auf
Genau.
jeden Fall. Ja.
Ja, genau. Und ab Santiago dann weiter südlich, da wird es dann tatsächlich echt abenteuerlich, so
Und sehr
was
kalt.
sehr, genau, sehr kalt und sehr abenteuerlich. Also ich glaube, sowohl was das Reisen angeht und das Surfen noch viel mehr. Ja, da sollte man. sollte man fortgeschritten sein, wenn man das angeht. Also Reisen weiß ich nicht, aber das Surfen definitiv, weil da sind die Wellen sehr herausfordernd und wenn da was schief geht, dann ist man da auch nicht in der nächsten halben Stunde im Krankenhaus. So, das ist sehr speziell, ja. Aber vielleicht können wir mal Navarro fragen, ob er uns mitnimmt. Ich glaube, er kennt sich da bestens aus.
Ja. Sehr, sehr cool. Ja, da haben wir auch schon einen großen Teil abgedeckt, dieser langen, langen Küste. Ja, nochmal eine kleine Anekdote von mir zum chilenischen Wasser und der Kälte dort. Bei meiner ersten Reise nach Chile, das war 2008, waren meine chilenischen Freunde so nett und haben mich mit zum Strand genommen. Und ich bin dann in bester Baywatch-Manier, weil es wirklich so heiß war, ins Meer gerannt, in den Pazifik und es war wirklich arschkalt, auf Deutsch gesagt. Ja. Ja. Einfach aus dem Grund, weil das Wasser von der Antarktis kommt. Ne? Also dieser Humboldt-Strom macht praktisch die chilenische Küste, macht er so eine Biege und dann kommt dieses ganze kalte Wasser an diese Küste. Ja.
Ja, tatsächlich extrem kalt. Und dann noch in Verbindung mit der sehr heißen Temperatur an Land ist das auf jeden Fall immer ein großer Schock. Ja, da braucht man einen guten Neoprenanzug. Das war übrigens, fällt mir dazu ein, das war bei dieser Reise durch ganz Lateinamerika, das war immer eine kleine Herausforderung, weil an manchen Orten brauchtest du nur eine Boardshorts und an manchen Orten eben irgendwie einen 5 mm Neopren. Also ich war da irgendwie 8 Monate unterwegs und habe in der Zeit, ich weiß gar nicht, 5 oder 6 Wetsuits gekauft, verkauft. Ich konnte da schon so eine Kleinanzeigenbörse eigentlich eröffnen. Das war spannend. Aber das sind so Sachen, die machen dann so Surftrips auch speziell einfach, ne? Wenn, ist was anderes, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bietest dich ins Surfcamp ein nach Portugal, da weißt du ganz genau, was du bekommst, das ist auch toll, das ist auch super, aber solche Surftrips an solchen Orten wie Lateinamerika sind nochmal speziell, einfach weil die Randerscheinungen, die es mit sich bringt, einfach herausfordernd und schön sind auch. Ja.
Ja, da bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen. Sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, Stefan, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für diesen tollen Einblick in das Reisen und das Surfen in Südamerika.
Sehr gerne.
Und natürlich auch in Zentralamerika. Und ja, kann deinen Blog nur allen Leuten wärmstens empfehlen, die Lust haben, sich mit dem Surfen und natürlich im Einhergehen mit dem Reisen zu beschäftigen. Travelonboards.de, das packen wir auch nochmal in die Shownotes. Ne? Ja, da findet man dich. Genau. Ja, wie gesagt, vielen Dank.
Ja, ich danke auch für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht und ja, alles Gute. Ich würde mich freuen. Vielleicht können wir mal irgendwann zusammen surfen gehen. In echt.
Ja, dann kannst du mir ein paar Kniffe zeigen, genau.
Okay, alles klar.
Ja, dann mach's gut. Ja, tschüss.
Tschüss.